Herzlich willkommen bei
«Tichtel Mächtel», dem Schweizer Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zu Folge 167 mit mir, Philipp Brüeg, mit dem Tomagoj Berancic.
Hallo.
Dem Florian Bodoki.
Hallo zusammen.
Ja, heute haben wir wieder mal eine vollpackte Folge mit, ich würde sagen, drei rechten Knallerthemen, die sich wieder mal sehr schön ergeben haben, passend für unseren Podcast. Ich habe schon mal gesagt, meine Tech-Welt wartet nur darauf, dass der Techtelmächtel möglichst eine geballte Ladung an News bringen kann. Wir reden nämlich über die Xbox Leaks. Ja, ich würde sagen, eine der grössten Tech-Leaks, die wir in jüngerer Zeit, wenn überhaupt, erlebt haben. Dann über das Unity-Debakel, über die Programmieren, über die Grafik, über die Game Engine, wie man immer sie nennen will. Und über das Buffy-Remake, wo nicht ganz das ist, was man erwartet hat, erhofft hat. Das kann uns dann der Florian erklären. Und Big Screen haben wir heute leider nichts. Ich hätte nur so Mittelaktuelles, darum skippen wir das vielleicht für eine Woche. Und dafür in den Spielen haben wir Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, der erste und einzige DLC für das Game. Und Mortal Kombat.
Mortal Kombat!
So muss man es ja sagen. Genau. Ich finde gut, dass die das endlich im Fall so aufgenommen haben. Ich glaube, die haben sich immer dagegen gesträubt, dass der hohe Spruch kommt ja aus dem Film aus den 90er, nehme ich an.
Ja.
Der Mortal Kombat-Film. Dort haben sie immer am Schluss vom Film rufen sie eben so Mortal Kombat! Und dann kommt so der typische 90er-Jahr-Techno. Dünn, 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 dünn. Und irgendwie habe ich das Gefühl, alle haben immer den Spruch im Kopf gehabt und die haben einfach gefunden, nein, das ist super doof.
Aber
und jetzt haben sie einen Trailer gemacht zum Game und dann kommt das auch vor, was alle rufen immer Mortal Kombat! Lustig. Ja, anyhow. Ich greife vor. Wir kommen zuerst zu den News.
News. News aus der Tech-Welt.
Und wir fangen an mit Microsoft, respektive mit Xbox. Und die sind ja, Microsoft hat ja jetzt ziemlich sicher dürfen Activision Blizzard übernehmen. Dort ist eigentlich die einzige grosse Hürde, ist jetzt noch in Großbritannien, aber auch die scheint geklärt.
Ich glaube, das sollte sogar auch diese Woche geklärt werden oder nächste Woche.
Nächste Woche, ja.
Also es geht nicht mehr lang.
Genau. Und ja, genau, die haben das wollen übernehmen. Für, jetzt habe ich die Summe gar nicht mehr im Kopf. Jenste Milliarden.
Fast 70 Milliarden.
Fast 70 Milliarden. Das ist eine kleine Summe, weißt du, da schlage ich mir
um. Ja, Mägeli-Münze.
Ja, genau. Und genau, jetzt in den USA haben sie mit der FTC, der Regulationsbehörde dort, haben sie einen recht grossen Streit gehabt, sind auch vor Gericht gewesen. Und dort sind dann diverse Dokumente rausgekommen, die dann öffentlich gewesen sind, auch für die Medien, die Journalisten. Und eigentlich ist der vorbei zum grossen Ganzen. Jetzt sind aber trotzdem nochmal neue Dokumente auftaucht. Und zum einen das Interessante ist, offenbar hat es Microsoft selber verkackt.
Yeah.
Also vermutlich nicht. Also in Mutwillig glaube ich jetzt irgendwie dann doch nicht.
Nein,
das lässt zu tief in deine Karte blicken. Aber sie haben einfach einen Link zur Verfügung gestellt mit diesen Dokumenten und haben dort irgendwie denen das Zeug nicht geschwärzt und einfach dort, wo sie zur Verfügung gestellt haben, ist der einfach offenbar zugänglich gewesen für die Öffentlichkeit. Die hat dann natürlich sofort alles abgegraben. Und denen sind halt wirklich sehr, sehr viele brisante E-Mails, vor allem von Phil Spencer.
Es ist so lustig, Geschäfts-E-Mails zu lesen von einem anderen Unternehmen. Und dann siehst du einfach, es ist schon einfach nur ein Unternehmen. Es sind einfach nur Leute, die blöde E-Mails schreiben und sich nicht überlegen, wie sie Zeug formulieren. Sehr, sehr lustig.
Ja. Obwohl, er schreibt sehr gut.
Er schreibt gut, ja.
Der Spencer kann das gut. Es ist aber nicht nur er, es geht in diesen Unterlagen sind vor allem so drei Sachen sind rausgestochen. Unter anderem neue Konsolen. Dann sehr, sehr krasse Übernahmen, Überlegungen von anderen Firmen und dann natürlich diverse Games. Es sind so Slides sind rausgekommen mit Zeitplan, mit Veröffentlichungsplan, mit Spezifikationen, alles Mögliche. Ich würde sagen, wir fangen mit den Konsolen an. Das ist, glaube ich, das Konkreteste und das ist auch das Unmittelbarste. Und zwar die erste ist Codename Brooklyn. Und das ist eine neue Konsole, die schon 2024 soll kommen. Wird so eine Iteration sein, also so ein bisschen mehr im Stil von einer PlayStation Slim, wo man ja sagt, die soll noch das Jahr kommen. PS5 Slim.
Stimmt, ja, der hat ja auch Leaks geärgert.
Mhm. Ja, was sie für Lacher gesagt hat.
Ja, stimmt, mit dem Add-on. Sie soll baugleich von der Leistung gleich sein wie die Xbox Series X, also die schnellere von den zwei, die es gibt. hat aber ein paar interessante Veränderungen. Also mal zum einen, sie ist nicht mehr, Series X ist ja so ein quadratischer Turm sozusagen. Und die ist jetzt zylinderförmig. Ich finde es recht lustig.
Das heißt, man kann sie eigentlich nicht mehr horizontal ablegen in dem Fall.
Ich habe es jetzt gerade in dem Moment auch überlegt, aber es wird sicher ein...
Also es kann fast nicht sein, dass du die einfach nur vertikal kannst aufstellen kannst.
Nein, das kann nicht. Ich
habe viel Platz. Stell dir mal Fernsehmöbel an, vor, wird sich irgendwie auflegen.
Bei mir würde es vor allem hinten runterrollen. Ich habe so ein TV-Möbel, das ich hinten drücke und weg kann, damit es gut lüftet. Und es ist so weit hinten, weil ich sie nie brauche. Die würde einfach runterrollen. Nein, da wird sicher einen Ständer haben unten.
Aber sie sieht cool aus, finde ich. Es ist, ich finde sowieso Xbox-Konsole-Design, es ist mega understated, aber ich finde es cooler als PS5, wo einfach im Wohnzimmer steht und es ist einfach ein Statement, dass die dort ist. Und die Xbox verschwindet so im Gesamtkonzept von deinem Wohnzimmer. Das finde ich cool.
Ja, das stimmt. Genau, aber sie hat natürlich gleich ein paar Neuerungen, da muss sich ja lohnen, dass man sie kauft. Das hat sie gemeint, sie hat statt 1 Terabyte hat sie 2 Terabyte Speicher und Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2. Soll deutlich weniger Stromverbrauch haben, auch im Standby. Der gleiche Preis bei den $500. Sepp, ja gut, Xbox hat ja auch, ich weiß jetzt gar nicht, ist jetzt das ist schon wieder der aufgeschlagene, die haben ja auch aufgeschlagen mal mit dem Preis wieder.
Ja.
Dann ist das nur PlayStation gewesen, oder Xbox hat aufgeschlagen?
Ich habe nicht gemeint. Ich habe doch gemeint, die hat auch aufgeschlagen.
Irgendwie nur PlayStation, aber es kann schon sein.
Es ist einmal der gleiche Preis wie Series X aktuell. Und genau, nicht billiger. Spannender ist darum vermutlich vor allem, also weißt du, es hat schon intern gewisse Veränderungen, aber das, ich glaube, da merkst du jetzt nichts von der Leistung. Interessant ist tatsächlich der Controller, der erstens grossartiges Panda-Design. Der ist einfach in der Mitte, ab der Hälfte ist er schwarz-weiß. Ich liebe so Designs.
Finde ich ja cool, ja.
Das habe ich schon beim Pixel irgendwo. Oder Nexus.
Nexus ist es noch gewesen. Das Panda-Nexus, ja, genau.
Ja, ach, das liebe ich.
Das, wo die ganze, wo die hinten weiß war.
Ich glaube, ja.
Ja,
das mag ich.
Das habe ich, glaube ich, sogar gehabt.
Das war eben noch die Zeit. Genau, der Controller hat einen Bewegungssensor. Er hat kein Gyro. Er hat einen Motion-Sensor. Also einfach, er hat nicht, eben, du kannst nicht vermutlich, was man bis jetzt weiss, nicht wie ein Joy-Con oder so, dass du ihn so kannst bewegen. Es geht mit.
Nein, okay, ich denke, das ist ein richtiger Gyro-Sensor. Also in dem Fall wird es nicht möglich sein, zu zielen. Also so präzise, es wird nur gröbere Bewegungen erkennen in dem Fall.
Ja, genau, okay. Das ist jetzt, weil zuerst ist eben von Gyro gedreht gewesen und dann haben sie, das Wort Gyro ist gar nicht in der Unterlage offenbar gar nicht drin. Und es geht mehr darum, du kannst ihn einfach auflüpfen und dann hat es einen Bewegungssensor und dann wacht die Konsole auf. Ja, also Lift to Wake, von dem redet. das ist witzig. Das
ja, aber nur wegen dem da, Simon. Der tut doch gut einen Gyro-Sensor zum präzise Zielen rein. Ich liebe das, bitte.
Ich kann mich einfach nicht an das gewöhnen, aber ja. Genau, was hat es noch? Es ist echt interessant, es hat sich auch diverse Controller orientiert, irgendwie am DualSense, PlayStation, am Steam-Controller, am Stadia-Controller. Vom DualSense von der PlayStation hat es eine neue Haptik. Also man weiß nicht, ob sie genau gleich ist. Sie nennen es Precision Haptik oder irgendwie so. Aber man geht davon aus, dass es in dem Stil ist vom DualSense, wo halt wirklich die geilsten Vibrationen, weißt, also die Triggers kannst stärker und schwächer drücken und das ist ja wirklich...
Das habe ich aber gelesen. Also Triggers werden auch nicht explizit erwähnt, oder? Es sind einfach nur Vibrationsfunktionen, die hier erwähnt werden, aber die adaptive Trigger, die sind nicht in den Dokumenten drin.
Habe ich nie nicht gesehen, nein. Das wird einfach die Vermutung ist, dass sie das... also einfach irgendetwas in diesem Stil wird machen. Ich meine, ich weiß natürlich nicht, was PlayStation für Patent hat.
Patent, ja, stimmt. Ja.
Genau. Aber die Haptik soll sicher besser werden. Und dann interessant auch... Die Vibrationen sollen den Sound machen können. Und der, wie hat der geheißen? Der Eulen-Controller von Steam. Der Steam-Controller, glaube ich, einfach, oder?
Ja.
Der hat, mit dem kannst du Sound machen. Also, es gibt so Videos, wo einfach so die Vibrationen können relativ gut Sound übertragen. Mhm. Und offenbar sollen das auch können, weil im Gegensatz zum DualSense kann der Xbox-Controller keinen Lautsprecher. Darum, vielleicht machen sie es dann irgendwie so, dass dort doch auch ein bisschen Sound rauskommt. Weil es ist... Ein bisschen ein Gimmick finde ich zwar, aber manchmal in gewissen Games ist es noch witzig.
Das habe ich beim DualSense so in einem Spiel gesehen. Es war Ratchet & Clank oder so irgendetwas, wo plötzlich komplett unerwartet irgendwie so ein Pseudo-Sound ist rausgekommen aus dem PS5-Controller, wo einfach aus dem Vibrationsmotor ist. Das ist wirklich lustig.
Ich finde es aber sehr witzig, ja. Genau, dann hat es modulare Thumbsticks, also die Analog-Sticks. Ist aber auch nicht ganz klar, weißt du, kannst jetzt vielleicht wie beim Xbox Elite irgendwie die Sachen auswechseln, die, wo du den Daumen drauf hast, oder? Das kannst du eben dort, das ist nicht ganz klar. Und fast das Interessanteste ist eigentlich das Universal Wireless-Funktion. Das hat ja der Stadia-Controller von Google hat das gehabt. Der ist nicht verbunden mit der Konsole, sondern über Wireless mit der Cloud. Und durch das hat er den Input-Lag können verringern. Dort waren natürlich auch die Games aus der Cloud gewesen. Aber das soll hier eben auch dazu führen, dass das Input offenbar runtergeht, der Lag. Und natürlich auch, dass du es viel einfacher kannst, irgendwie, wenn du jetzt willst, eben am Handy mal mit der Cloud gamen oder mit einem anderen Gerät, ist es einfach immer so direkt verbunden.
Da musst du nicht immer neu pairen und von einem Gerät. Aber das macht einfach nur bei Cloud Games Sinn. He?
Ja, aber also, sie haben ja schon gesagt, es macht die Input-Lag soll sie sonst verringern.
Okay.
Also, da, eben, ich meine,
jetzt ist es halt auch wieder.
Ja, ich checke aber auch nicht so genau, wie das soll funktionieren, weil jetzt ist es ja per Wireless. Ja, genau, sie benutzen den Wireless-Standard, um mit der Xbox zu verbinden. PlayStation hat ja immer noch Bluetooth. Oder? Ja, ich glaube schon.
Ja, ich glaube, es ist Bluetooth, ja.
Darum, ja, weiß ich nicht genau, wie das dort so funktionieren, aber oder App wirklich nur profitierst und ab und zu Handy-Games. Aber das ist auch noch easy. Ja, kann sagen, was haltet ihr von der? Interessant für euch.
Habe mich wie gefragt, oder ich hätte eher damit gerechnet, jetzt sind wir so etwa in der Mitte der Konsolengeneration, vielleicht ein bisschen vor der Mitte, dass wir irgendwann mal etwas von Pro-Modell hören oder ein bisschen substanziellere Grafik-Updates, aber es sieht so aus, als würden wir zuerst Slim-Varianten bekommen und vielleicht können wir den Pro-Modell dann erst nächstes Jahr, aber das ist das, was ich wirklich richtig interessant würde finden und das ist halt einfach so ein Upgrade, wenn du noch keine Xbox hast und der eine willst kaufen, dann würde ich zu der greifen, sehr wahrscheinlich. Wobei, die neue, also die jetzt so kommen, oder, die hat ja auch keinen Disk-Drive.
Das stimmt, das habe ich gar nicht gesagt.
Es ist nur digital. Genau. Also das muss man sich auch noch überlegen, ob man das wirklich cool findet, ob man das will haben. Und es ist halt die alte immer noch spannender.
Ich habe das bei der PS5 gemacht. Ich habe gedacht, ja, super convenient, alles nur noch im PlayStation Store zu kaufen und keine 50 Millionen DVD-Hülle oder Game-Hülle, die bei mir die Wohnung verstauben. Aber es ist natürlich auch eine Preisfrage. Also du zahlst natürlich auch drauf.
Ja,
mit dem habe ich nicht so festgerechnet, muss ich sagen. Ich habe einfach damals beim Launch, ich bin tatsächlich einer von denen auserwählten gewesen, wenn man sich mal zurückbesinnt, aber dann wirklich am 19. November ist es, glaube ich, das Ding in der Post hatten und so. Und ich habe mich dort einfach locken davon. Vor allem, weil es ja sonst technisch identisch war, also Sony PlayStation. 2,99 für eine neue Konsole, okay, das ist ein sensationeller Preis, oder?
Das ist schon bei den Stores, vor allem beim PlayStation Store, ist eben schon, das ist schon scheiße, dass einfach die Games jetzt einfach teurer sind, oder?
Ja.
Und eben, es ist halt schon so, solange du es noch verkaufen kannst, auf der Disc, ist halt schon noch nice, oder? Ich meine, du kaufst du Spider-Man und dann zockst du es durch, kannst du es einfach verticken nachher, oder?
Ja, das ist schon. Okay, ich frage mich, ob das jetzt näher wirklich so wie der Anfang vom Ende ist bei Xbox von physischen Medien, weil sie setzen ja sowieso mega auf Game Pass und ich glaube, physische Medien sind bei Xbox nochmal unwichtiger als bei PlayStation. Ich frage mich, ob sie überhaupt irgendwann werden zurückgehen nach dieser Konsole jetzt.
Ja, und Ding macht es auch, oder Sony? Mit, genau. haben wir ja vorgestellt, die Slim-Variante, wo sie einfach nur noch als Add-on ist, das Laufwerk, während die meisten sich das eh nicht kaufen.
Mhm. Ich meine, es kommt ja auch ein bisschen also bei der Xbox jetzt noch darauf an, wie sich der neue Game Pass entwickelt, was jetzt da, der ist ja gerade kürzlich, ist ja der offiziell in Aktion getreten. Oder?
Du meinst den Core also, Game Pass, wo
Core Game Pass, ja, wo also da ablöst.
Die tiefste Stufe.
Genau, ja.
Ja. Genau, dann haben sie aber auch noch eine zweite Konsole, ist auch noch in diesen Unterlagen drin gewesen, und das soll dann die nächste, also dann wirklich ein Upgrade sein, sozusagen Series 2 oder wie sie dann auch immer heisst.
Das weiss niemand, wie die wird heißen. Microsoft hat die schlimmsten Namen für ihre Konsole.
Wirklich. Okay. 2028 ist dort ein Zeitfenster. Und die Informationen jetzt auch von der Brooklyn, glaube ich, sind von 2022. Dürfte also schon noch der Zeitplan dürfte vermutlich einigermaßen stimmen. Das wäre ja dann 19, es wäre 8 Jahre, ist sehr lang. Oder 19, nein, das stimmt.
20 sind beide rausgekommen, also PS5
und Xbox. Ja, genau. 8 Jahre wäre ein Jahr mehr als, glaube ich, die letzte Generation, wenn es mir recht ist. Das Gefühl, es war 7 Jahre von der PS3 zu der PS4.
Von
der PS4 zu der
PS5. 2013 war, ja, wo die rauskamen im Jahr. Ja, plus minus.
Also. Ja, jetzt direkt mit GTA 5.
Genau, wird immer ein länger. Ja. Ja, dort das Spezielle ist, dass sie planen, also, ich meine, eben, das kann sich dann auch noch gut ändern, aber es soll so eine Hybrid-Konsole sein, die dann wirklich auf die lokale Leistung nimmt und die aus der Cloud. Das gibt es ja jetzt zum Beispiel schon in der Microsoft Flight Simulator. Der tut ja irgendwie diverse Daten, holt er wirklich aus der Cloud. Also das kannst du, glaube ich, gar nicht offline spielen. Und
es sind so riesige Datenmengen, oder, die reingeladen werden, wenn du um die Welt fliegst.
Ja, irgendwie Petabytes sind immer rumgeworfen. das ist ja etwas, was sie eigentlich schon davon geredet haben in dieser Generation, aber ich glaube, es ist einfach immer noch zu früh gewesen. Das ist halt, man kann sich das vorstellen.
Ja, schon in der letzten. Ich weiss, bei der Xbox One X hat Microsoft schon darüber geredet, mit Crackdown damals. Mit Crackdown 3 haben sie gesagt, ja, die Destruktionen vor der Welt, die werden Cloud berechnet und auf Konsolen geladen. Und so. Also die Vision haben sie schon lange. Mal schauen, ob es jetzt wirklich klappt mit der nächsten Generation.
Ich meine, eben, die Idee ist ja wirklich auch geil. Du kannst natürlich viel mehr Rechenleistung, ist ja logisch. Oder? Aus so Hall und Verbindung klingt das sinnvoll. Und darum, eben, wie gesagt, das ist jetzt in 5 Jahren. Klar, dass man das ins Auge gefasst, aber es wird eh noch müssen vieles lokal laufen, weil eben viele Leute werden in 5 Jahren noch zu wenig schnell das Internet haben.
Ja,
bei den Chips redet vom AMD Zen 6, ich glaube, wir sind beim 4, wenn es mir recht ist. Und beim Navi, der Grafikchip, genau das gleiche, redet vom 5, aktuell sind wir beim 3. Und Machine Learning wird natürlich auch noch erwähnt, wundert auch niemand, dass das muss irgendwie einen Einfluss haben. Interessant ist aber der Preis. Und sie sagen unter 100, also unter $99.
Was? Okay.
Und Handheld oder einfach Konsole.
Okay.
Aber das sag,
okay,
aber ich meine, also irgendwie, also mit der Cloud ja, aber mit Zen, also mit den aktuellen Grafikchips, dann bringst du kein Gerät an für den Preis. Auch in 5 Jahren nicht.
Ach, nein, ich habe das Gefühl, sie verkaufen es mit Verlust, aber das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, irgendetwas, was sie sich dabei überlegt haben, wenn sie...
Oder ein Zweitgerät, oder? Vielleicht ist dann halt tatsächlich... gibt es ein Cloud-Gerät sozusagen? Oder, also eben nicht so die wie jetzt, die praktisch reinen Cloud-Geräte, wo sonst einfach noch in Android-Games spielen könnt, sondern wirklich eins, wo vielleicht ein Switch leiht. Gut, aber $100 ist so das wenig, ist oder? Nein, das kann dann eigentlich nur Cloud sein, ja. Ja gut, mehr wird es sehen. Was mindestens so spannend ist, eigentlich sind die Übernahmen gelöscht. Und dort finde ich auch den ganzen Text, müsst euch dann, ich habe einen Artikel dazu geschrieben, könnt ihr das auch auf Digitec lesen, ich verlinke es sicher auch noch. Dort sind die E-Mails sind dort drin. Und eben der Phil Spencer ist in den meisten, sind seine E-Mails. Und ich glaube, das war 2020 gewesen, wo es sehr konkret darum geht, dass sie eben Analysen gemacht haben und so Auflistungen, wie sie könnten wie und ob Nintendo kaufen. Also wirklich der grösste Player. Und das schreiben sie auch. Sie sagen, dass was ist der Wortlaut gewesen? Aber sie sagen einfach, die wichtigste Ressource im Game-Bereich, wenn sie möchten, Microsoft möchte im Game-Bereich sich stärken, da gibt es nichts Besseres als Nintendo. Aber leider hocken die auf zu viel Kohle.
Das ist zu teuer.
Nein, nicht weil sie zu teuer sind, sondern weil sie zu viel Geld haben sie es einfach nicht nötig.
Ja.
Oder?
Aha, ja.
Geld, jetzt, Microsoft jetzt checken, hat schon genug Geld, aber die Nintendo würde einfach nicht verkaufen, oder? Und sie sagen, ein Hostile Takeover würde sich vermutlich nicht anbieten, das wäre nicht zielführend und darum spielen sie den Long Game. Das heisst, sie sind von dem noch nicht abgewichen. Und wer sich mal erinnert, die haben ja vor 2001, glaube ich, wo Steve Ballmer noch Chef war, haben sie das auch schon mal versucht. Und dort haben Microsoft-Mitarbeiter so im Nachhinein in Interviews gesagt, wirklich, die sagen, ausgelacht worden von Nintendo, wo sie gesagt haben, wir wollen euch übernehmen. Sie sind einfach ausgelacht. Weil sie haben dort gesagt, schau mal, eure Konsolen sind scheiße, aber eure Games sind grossartig und könntet sich einfach zu der Xbox bringen. Und ich meine, musst du dir das mal vorstellen. Das darf auch nie durchkommen.
Nein,
also das ist einfach nicht, das ist überhaupt nicht, weil den Nintendo Games würde schlechter werden, sondern einfach, weil das wäre eine schlimme Marktkonsolidierung.
Ja.
Wie,
also. Ja, das war wirklich ein Duopol dann. Also.
Ja.
Vor allem,
Sony hätte ja dann keine Chance mehr. Also dann sind, wer interessiert sich noch für den Last of Us und du eine Konsole hast mit vergleichbare Games plus noch Nintendo Games. Also da kann ja niemand dagegen anstinken, oder?
Das wäre eine geile Kombi, ja, wenn du alles auf einmal hättest. Aber eben, das darf absolut nicht passieren. Und
das ist eine Innovationsbremse, wenn du noch niemanden mehr hast.
Ich finde auch Nintendo ist so ein geiles Unternehmen, das einfach weirde Sachen macht, wo niemand rauskommt, wieso das sie machen. Manchmal funktioniert es, wie mit der Switch, und sie setzen einen Trend, der die ganze Industrie verändert, oder wie mit der Wii, wo sie Bewegungssteuerung eingeführt haben. Manchmal funktioniert es nicht, wie mit der Wii U, und es floppt einfach erbärmlich.
Oder die Labo, die Kartonsachen, die sind ja einfach, aber die sind schon noch lustig.
Genau,
ich meine, das hat keinen Erfolg offenbar. Also ich habe so das Gefühl, das hat genug Geld gemacht, aber
Genau. Witzig gewesen. Ich finde, das braucht es einfach, und Nintendo ist so ein lustiges Unternehmen, was das anbelangt. Sie sind am Beste, wenn sie die komische Hardware entwickeln und ihre Software dann irgendwie auf das abstimmen und aus dem ganz komisches Zeug rauskommt. Und ich finde, das muss unbedingt beibehalten werden, und es braucht es in der Videospielindustrie, und es braucht so einen Player, der nicht nach den Regeln von den grossen Player spielt, sondern einfach so ihr eigenes Ding macht und einfach so ein bisschen durch die Welt streift und neue Sachen ausprobiert. Darum, nein, das kann ich mir absolut nicht vorstellen.
Ich kann nur sagen, ich meine, jetzt, da war das schon 2020, in dieser Liste war ja dann auch noch Warner Bros. Drin, die es nicht wollen, und ZeniMax, wo Bethesda gehört, die es dann auch gekauft haben.
Genau.
Mhm. Darum, ich habe das Gefühl, auch jetzt noch, weil ja das Activision Blizzard, klar, sie kommen jetzt ja vermutlich durch, aber das war ja schon sehr hart gewesen, und ich habe das Gefühl, das würde nicht durchkommen. Also, weil
ich glaube auch, sie müssen jetzt ein paar Jahre ein bisschen runterfahren. Und warten, bis die Akquisition verjährt ist, sozusagen. Und dann kann man sich erst an grössere Sachen machen. Weil jetzt mit dem Prozess, den sie mit Activision hatten, kann ich mir noch nicht vorstellen, dass es in absehbarer Zukunft etwas von dieser Grössenordnung nochmal wird kommen.
Ja, ich meine, ich glaube, in Zahlen wäre... Es wären nicht viel mehr Milliarden vermutlich, oder vielleicht wäre es sogar vergleichbar mit Activision Blizzard. Mhm. Ich nehme jetzt zwar an, es wäre schon mehr, aber es wäre vermutlich nicht so viel mehr, aber einfach für den Markt ist es die Auswirkung unbestritten.
Valve war ja auch noch drin in den E-Mails, oder?
Das ist so krass.
Das wäre vielleicht noch verheerender irgendwie, weil der hätte sich den ganzen PC-Markt im Griff. Das kann ich mir auch nicht absolut nicht vorstellen.
Die Implikationen sind so schwierig zum Abgesehen. Möglicherweise wäre es dort weniger schlimm, weil ich weiß es nicht, ich möchte es auch nicht, aber weil's, die sind dann schon PC, oder? Und das ist nicht, aber gleich. Es wäre einfach krass, oder?
Es kann ja einfach mal ein Brainstorming sein, oder?
Aber sie haben schon, aber einfach genau, ja, das ist natürlich klar. Sie schauen immer alle Unternehmen an, und logisch schaust du dann auch Valve an, weil die sind zu erfolgreich.
Macht Sinn, ja.
Aber was ich schade finde, was man eben nicht gesehen hat, Valve ist ja kein börsendotiertes Unternehmen. Mm. Kein Mensch weiß, wie viel eigentlich die wert sind. Oder Experten vielleicht schon, aber wenn du nachschaust, das ist schwierig zu herausfinden. Aber man muss ja davon ausgehen, dass die auch unglaublich viele Milliarden schwer sind.
Ja.
Allein mit Half-Life, oder?
Ja, einfach auch mit Steam, wo ja alle Games laufen. Das muss so gross sein. Das nimmt mich aber schon noch Wunder. Weißt du, was ist das wert? Kostet das 100 Milliarden oder so? Keine Ahnung, oder? Ja, anyhow. Kommen wir nicht schon lange dran. Games sind natürlich auch diverse drin gewesen. Es hat Auflistungen gehabt von künftigen Games. Auch die Slides sind natürlich schon ein paar Jahre alt. Die interessantesten Sachen, das eine hat sich bestätigt, eben zum einen die Elder Scrolls 6, weiss man ja, dass das Bethesda als nächstes wird daran arbeiten. Dort ist gestanden nicht vor 2026. Das würde ich also auch sagen, das würde ich jetzt auch nicht vorher damit rechnen.
Nee.
Vor allem, wenn es mir recht ist, dann müsste ich das fast nochmal um 1-2 Jahre verschieben, weil ja Starfield dort auch noch früher drin war.
Mhm. Ja, fair.
Und
ja.
Darum, ja, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass in 3 Jahren schon so lange wie die jetzt Starfield gehabt haben. Und wenn das wird ja ähnlich gross. Darum das. Und es wird wirklich PlayStation auslassen. Natürlich haben sie das ja jetzt gerade in einer Gerichtsverhandlung immer so ein bisschen anders gesagt, aber das ist eigentlich klar gewesen. Also, das betrifft auch eigentlich alle künftigen Bethesda-Games. Muss man nicht mehr damit rechnen.
Ja, der Zug ist abgefahren, definitiv.
Das ist so. Vor allem, wenn die Übernahme durch ist, die nächsten dann sowieso, dann schliessen sie mit dem ab. Ich finde noch cool, also ich hoffe, es wird cool, aber sie sind an einem Fallout 3 Remake und Oblivion Remake.
Fallout 3 Remake, das brauche ich. Hey. Das ist perfekt. Das ist so ein perfektes Remake-Spiel. Es ist damals, wo es rausgekommen ist, war es revolutionär und riesig und cool. Und wenn es jetzt spielen würdest, würdest du wahrscheinlich merken, dass es der Stelle nicht mehr so gut gealtert ist. Und das zu remaken, das macht absolut Sinn. Da würde mich
stimmt, ich jetzt, ah, stimmt, das ist ja auch ein Remake. Ich habe jetzt gerade überlegt, was für eine Art wird das, oder? Also weißt ja, was passt da alles an? Aber ja, wenn man es natürlich so im Stil von einem Dead Space oder System Shock, das wäre natürlich schon
das
geil.
Das bräuchte ich schon, habe ich das Gefühl, um es rechtfertigen. Oblivion finde ich auch cool, das habe ich tatsächlich selber nie gespielt. Von dem her würde ich da gerne in einem Remake drin springen.
Ja, also ich habe auch Fallout, da freue ich mich also auch am... Weil eben langsam wäre ich auch ein bisschen wieder
zu haben. Das würde übrigens Sinn machen, oder? Es gibt ja Fallout Amazon TV Series, die nächstes Jahr kommt. Vielleicht gibt es Ankündigung zur Fallout 3 Remake zeitgleich zur TV-Serie. Das sei.
Ja, gell, ich weiss nicht, wie gross die ehrlich gesagt genau sind, dass die können neben Starfield noch etwas anderes machen. Ich habe aber schon gemeint, dort sind natürlich schon die meisten Ressourcen drin gesteckt, aber zum Teil kann man die Remakes natürlich auch mit kompakteren Teams machen. Oder?
Ja, oder outsourcen.
Weiss man denn, auf was die Serie basiert? Also auf dem 3 oder...
Okay,
nicht
ehrlich gesagt.
Nein, wir haben ja an Gamescom eben einen Trailer gesehen, der immer noch nicht öffentlich verfügbar ist, glaube ich.
Ja, stimmt.
Und dort hat man einfach so ein paar allgemeine Eindrücke gesehen, wie die Welt untergeht und hat so Charaktere oder so Ghouls, die man kennt aus der Serie. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht irgendwie spezifisch auf ein Game bezogen, es spielt eigentlich im Fallout-Universum.
Okay. Ganz kleiner Nachtrag nur für die, was interessiert. 7,7 Milliarden ist... Valve eingeschätzt worden letztes Mai 2022.
Da glaube ich auch nicht, dass das stimmt. Ich weiß es auch nicht.
Also Net Worth, ja. Value.
Ja.
Wenn es Activision Blizzard 70 fucking Milliarden wert ist, das
kann ich mir einfach nicht.
Gut, aber ich meine, das ist der Kaufwert, gell?
Ja, okay. Ja.
Also das ist das, was sie gezahlt haben. Ja. Das heisst nicht, dass es das wert ist. Messi oder der Mbappé, der...
Ja, gut, aber weißt du, Activision Blizzard, wenn du jetzt das nachgeschaut hättest, wäre vermutlich auch höher eingeschätzt gewesen. Hey, anyhow, noch kurz erwähnen, Dishonored 3 sind sie dran, das ist auch nicht unerwartet. Ghostwire Tokyo 2 ein bisschen mehr, weil das ja eigentlich ein Flop war. Stimmt, ja. Ich finde aber, es hat eine gute Basis gehabt, eigentlich. Ja, und Starfield soll $900 Millionen einfahren, also das hoffen sie, und irgendwie dann... Ich glaube, die Elder Scrolls, die haben schon 1 Milliarde drin gehabt. Zum Vergleich, The Last of Us 2 hätte 300 Millionen Gewinn aber gehabt.
Aha.
Gewinn, ja. Also das, weiß nicht, was denn das im Umsatz ist. Ist also sicher ambitioniert. Ich glaube, also The Last of Us gibt es halt nur auf PlayStation und Starfield immerhin auch PC drum. Aber ist sicher ein ambitioniertes Ziel.
Okay.
Ja, vielleicht nur am Schluss, was haben das Gefühl, was so von Auswirkungen von denen? Weil ich meine, PlayStation schaut da natürlich sicher auch interessiert rein, aber...
Also Auswirkungen Gefühl, von was?
Ja, weißt du, eben, ob irgendwie eine Xbox jetzt etwas anpasst oder eine PlayStation jetzt findet, interessant, was sie da machen? Oder glaubst du, das ist alles, das nimmt trotzdem seinen Verlauf wie auch vorher schon?
Ich glaube, es nimmt seinen Verlauf. Es ist jetzt auch nicht so... krasse Informationen drin, wo wahrscheinlich irgendwie PlayStation Executives würden denken, fuck, wir müssen jetzt komplett unsere Strategie ändern. Ich glaube, Xbox hat ihre Strategie mit Game Pass, Cloud Gaming, Play Anywhere und das Zeug und Akquisitionen, und die werden sie beibehalten, und PlayStation hat ihre Strategie mit Exklusivspiel und ihre Hardware pushen, und ich glaube, es sind zwei recht unterschiedliche Strategien, und das ist echt cool, dass sie sich in zwei unterschiedliche Richtungen entwickeln, und nehmen noch Nintendo als Drittes, wo eben nochmal komplett etwas anderes macht. Dann gibt es eine rechte Variante im Konsolenmarkt, und das ist cool.
Und der Bestand heute hat auch, also PlayStation ja auch immer noch eine riesige Fanbase. Ich meine, wenn das so kommt, dann muss man natürlich eine Entwicklung anschauen, und die werden das auch gesehen haben bei Sony, aber ich glaube jetzt im Fall auch nicht, dass...
Ja. Ja, also komm, dann springen wir weiter, und zwar zu Unity. Das ist ein Engine zum Games machen, und die ist vor allem beliebt bei Indie-Game-Entwicklern. Und ja, jetzt hat Unity entschieden, dass sie ihr Preismodell werden anpassen, und der Aufschrei ist sehr hoch gewesen. Und wieso, Domi?
Ja, genau. Der Aufschrei ist gross gewesen, weil das neue Bezahlmodell potenziell ganz viele Indie-Studios hart wird treffen finanziell. Und zwar war es so gewesen bis jetzt, dass Unity einfach jährliche Lizenzen müssen zahlen, je nachdem, wie viel Umsatz dein Unternehmen gemacht hat. Wie viel das war, ist jetzt egal, aber es war eine jährliche Lizenz, die du zahlen musst. Recht ein einfaches Bezahlmodell, oder? Und jetzt kommt on top zu dieser jährlichen Lizenz kommt noch eine monatliche Gebühr, die sogenannte Runtime-Fee. Und die Runtime-Fee, die schaut an, wie viel mal aus Game abgeladen wurde. Und du musst dann pro Download musst einen gewissen Prozentsatz, nicht Prozentsatz, sondern gewisse Anzahl Cent muss an Unity zahlen. Und das unterscheidet sich je nachdem, welche Lizenz du hast. Bei kostenloser Lizenz ist die Gebühr am höchsten, die zusätzliche Downloadgebühr. Und bei der teureren Lizenz ist sie niedriger. Wie genau, das ist egal. Es ist eine mega komplizierte Tabelle, die alles auflistet. Und es wird dann auch weniger, je mehr Downloads du hast bei der teureren Lizenz und so weiter und so fort. Aber auf jeden Fall, die neuen zusätzlichen Gebühren richten sich an den Downloads. Und es gibt eine gewisse Grenze, die du musst überschreiten musst, dass pro Download musst du zahlen. Bei kostenloser Lizenz ist es zum Beispiel 200'000 Downloads und nach diesen 200'000 Downloads musst du für jeden zusätzlichen Download 20 Cent zahlen. Eben, bei der anderen Lizenz ist es etwas anders, aber auf jeden Fall kommen neue Kosten auf Studios zu, die es vorher nicht gegeben hat. Und das ist das Problem. Früher war es easy, du hast einfach jährliche Lizenz gezahlt, alles gut und jetzt bist monatlich halt nie sicher, fuck, wie viel müssen wir noch zusätzlich zahlen in Unity. Und das ist besonders für kleine Studios ist es ein Problem, die halt oft nicht so riesige Cash-Reserven haben, sondern halt recht tight müssen planen. Und es gibt so verschiedene Szenarien, wo das Problem nochmal exponentiell grösser wird. Ein Szenario, wo sich viel darüber beschweren, sind zum Beispiel bei Free-to-Play-Games. Dort haben wir oft das Szenario, dass die Games sehr, sehr oft abgeladen werden, aber nur ein kleiner Teil von den Leuten, die es abladen, tatsächlich Geld ausgibt. Und wenn du natürlich mega viele Downloads hast, musst du plötzlich unheimlich viel an Unity zahlen, ohne dass du mehr verdienst mit diesem Game. Oder wenn Games im Sale sind und plötzlich mega oft verkauft werden, oder wenn sie im Xbox Game Pass sind, ist die Gefahr auch gewesen, oder die werden abgeladen, ohne dass die Leute dafür zahlen. Fuck, es fallen zusätzliche Kosten an, was machen wir? Es war eine riesige Verwirrung, als das angekündigt wurde. Die Studios waren sich unsicher, eben was für Auswirkungen das wird haben. Und die Studios waren sich unsicher, wie tut Unity das eigentlich tracken? Also wie wollen die genau tracken, dass das Game abgeladen wurde und gestartet wurde? Das hat Unity nicht klar gesagt. Das war eine mega grosse Unsicherheit. Es
sind ja x Quellen, oder?
Keine Ahnung, die haben halt ihre
Ja, ja, sie haben einfach gesagt,
wo man kann abladen kann. Ich meine, das ist ja richtig, relativ schwierig.
Ah, ja. Genau, du kannst so irgendwie auf Gratis-Seite, also hast du itch.io und so, sind ja sicher viele Games mit Unity. Und sie sagen einfach, es gibt da schon, wir haben da Möglichkeiten.
Trust us.
Ja. Und das suggeriert einfach, entweder haben sie keine Ahnung und ihr schaut einfach mal, was ja auch irgendwie, das geht ja überhaupt nicht. Oder dass sie offenbar irgendein System drin haben oder die Telemetriedaten auslässt.
Ja.
Das wäre ja genauso problematisch.
Genau, was dann ein anderes Problem mit sich bringt, denke ich. Ja, genau.
So dumm,
und Studios haben Angst gehabt wegen potenziellem Install-Bombing, haben sie das genannt, oder? Das, man sieht es jetzt, wenn die Leute irgendwie unzufrieden sind mit dem Game, dann werden auf Metacritic werden die Reviews abgezogen. Also es wird Review-bombt und jetzt gibt es vielleicht potenziell Install-Bombing. Also das koordiniert einfach mega viel, die Games abgeladen werden, gelöscht werden, wieder abgeladen werden, einfach dass zusätzliche Kosten entstehen für die Studios. Die Angst ist auch bestanden, vor allem eben, weil man nicht weiss, wie Unity das wird tracken und wie das sie werden sehen, hey, das ist jetzt kein rechtmäßiger Download oder das ist jetzt komisch, dass es zehnmal schon abgeladen wurde. Ob das Unity erkennt, niemand hat es gewusst. Genau, und es haben sich mega viele Studios dazu gemeldet, auf Twitter unter anderem, die gesagt haben, hey, die Änderung, so wie die durchgeführt wurde, ist ein riesen Vertrauensbruch und wir werden für unser nächstes Game von Unity weggehen, egal ob sie die Änderung jetzt wirklich durchbringen oder nicht. Weil eben, es kann nicht sein, dass ein Unternehmen, wo du eine Geschäftsbeziehung hast, die Änderungen von heute auf morgen einfach so ändert. Und was sie auch noch gemacht haben, sie haben ihre Terms of Service haben sie klammheimlich gelöscht, die sie vorher hatten, und neue reingetan.
Das ist das Krasseste.
Und in den alten Terms of Service ist ja explizit gestanden, oder? Dass wenn es Änderungen gibt an den Lizenzplänen, dass die nicht rückwirkend wirken.
Du könntest einfach eine alte Version brauchen von Unity, wo die noch drin sind.
Genau.
Oder bei denen, wo du zugestimmt hast, dann kannst du weiterhin die brauchen. Du könntest, glaube ich, dann einfach nicht die neueste Version von Unity brauchen.
Genau, völlig fair. Und das kannst du nicht mehr. Das heisst, jetzt geändert, ohne irgendjemandem Bescheid zu sagen. Und das hat wirklich einen Vertrauensbruch, oder?
Weil es gilt auch für dein bestehendes Game, genau. Oder? Du musst mal überlegen, wenn du, also klar, du zahlst nicht rückwirkend die Downloads, aber alle künftigen von deinen alten Spielen.
Genau. Und das ist halt, je nachdem, kommen da wirklich Kosten auf dich dazu, wo du nicht kannst einschätzen, wie hoch das die werden sind. Und das ist das Problem. Ich habe ein paar Indie-Studios aufgelistet, die schon gesagt haben, wir gehen weg. Inner Sloth zum Beispiel, die Among Us gemacht haben, sagen, mir genug. Massive Monster, die Macher von Cult of the Lamb, haben gesagt, nö, keine Lust mehr.
Ja, vor allem sie haben gesagt, sie löschen dir das Game.
Ja, genau. Ein paar haben gesagt, ja, wir löschen uns das Game. Weil, bitte lasst uns das Game nicht mehr runter. Ja.
Das erinnert mich ein bisschen an die Reddit-Problematik, wenn ihr euch erinnern mögt.
Ja, absolut.
Also mit dem Unterschied, einfach, dass Reddit das halt sehr gut können tracken, weil die Schnittstelle einfach bei ihnen war.
Genau.
Im Gegensatz zu Unity. Ja.
Ich habe noch für den Artikel, den ich geschrieben habe, habe ich auch noch beim Stray Phone Studio nachgefragt, im Schweizer Entwicklerstudio, bei Philomena Schwaber, Co-Gründerin vom Studio, und sie hat auch gesagt, dass die Schweizer Studios trifft die Änderung auch extrem. Es gibt viele Schweizer Studios, die mit Unity arbeiten, und sie hat sogar gesagt, dass sie existenzbedrohend für sie, so eine Änderung. Und sie sind im Moment auch am Schauen nach passenden Alternativen, weil sie finden, mit so einem Unternehmen wollen sie in Zukunft nicht weiter arbeiten.
Eben, gell? Also der Wandering Village, was sie machen, ist auch Unity,
das ist auch
oder?
Unity, genau. Ja. Und bei ihnen ist noch lustig, sie haben eine spezielle Situation gehabt. Niche heisst das Game, das sie vor The Wandering Village gemacht haben. Das ist so ein, wie nennen sie es, Genetics-Game, wo du einfach so kleine
Viecher... So ein bisschen Spore.
Ja, ein bisschen wie Spore, genau. Wo du kleine Viecher kannst züchten und ihre Gene kannst weitergeben und sie entwickeln sich dann weiter und du siehst so eigentlich, wie Genetik funktioniert. So irgendeine Mischung zwischen Lernspiel und unterhaltendem Spiel. Das Spiel haben sie auf jeden Fall für Schulen frei zum Download bereitgestellt. Das halt, ja, wenn du Schüler bist, kannst du so ein bisschen... Grundprinzip von Genetik, oder? Kannst du so ein bisschen spielerisch kennenlernen. Und das ist jetzt natürlich auch scheiße, wenn die kostenlosen Downloads dann extreme Kosten verursachen, die es vorher nicht hat gegeben. Und sie finden auch, sie sind sich nicht sicher, ob die Welt so funktionieren sollte. Und das haben sie auf Unity geschrieben, auf Twitter geschrieben und Unity tagged. Also sehr unschöne Situation. Und Unity hat darauf reagiert, auf die ganzen Bedenken, die geäußert wurden. Zuerst haben sie in verschiedenen Kanälen widersprüchliche Aussagen gemacht und die Leute noch mehr verwirrt und gegen sie aufgebracht. Und dann haben sie ein paar Sachen erklärt. So die grössten Bedenken haben sie können zumindest ein bisschen besänftigen. Zum Beispiel haben sie gesehen, für Spiele, die in Abo-Services wie am Game Pass angeboten werden, fallen die Kosten nicht für die Studios direkt an, sondern für die Anbieter vom Abo-Service, also in dem Fall Microsoft.
Und die haben aber doch dann gesagt, das stimmt gar nicht, oder? Ich habe das Gefühl, dort hat es nachher auch schon wieder
Widersprüche. Ach schon, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ich habe irgendwo gelesen, die haben genau gesagt, Sony und Microsoft zahlen das schon, und von dort hat es aber geheißen, was, nein, jetzt zahlt doch das nicht.
Also klar, ich wäre auch nicht sicher, nicht zahlen würde.
Also ganz klar, es gab dort auch nicht.
Und dann haben sie auch gefunden, Install-Bombing, da schauen sie da schon drauf, das tracken wir dann schon, das wird nicht so sein. Aber das ist dann auch gleich so, wenn das Game auf PC abladest und dann auf Steam Deck, dann zählst du das 2 Installs. Also es ist dann gleich nicht, es ist mega undurchsichtig, die ganze Situation. Und mittlerweile haben sie sich entschuldigt, öffentlich, auf Twitter. Das war anfangs Woche und sie haben gesagt, wir haben euch gehört, wir entschuldigen uns für all die Konfusion, die entstanden ist. Und wir werden Änderungen machen an dieser neuen Policy und wir werden uns in Kürze melden mit einem Update zu dieser ganzen Situation. Ich habe gehofft, dass ein Update wird kommen bis zu unserem Podcast, aber man hat immer noch nichts gehört. Das heisst, wie genau es weitergeht, ist weiterhin unklar und es gibt immer noch zahlreiche Indie-Studios, die nicht wissen, was sie sollen machen, wo gleichzeitig irgendwie Godot Tutorials am Anschauen sind, Unreal Engine Tutorials am Anschauen, am Abklären, hey, ja, was wäre, wenn wir auf die oder die Engine wechseln. Und ja, es mega viel Unsicherheit noch und es wäre eigentlich im Sinn von all diesen Studios, wenn Unity da relativ gleich für Klarheit würde sorgen.
Aber ich meine, ich glaube, es ist auch klar, egal was sie machen. Also die meisten, ich bin nicht sicher, die springen ab, weil wenn jemand mal das gemacht hat, und das ist ja nicht zum ersten Mal, wo Unity recht komische Sachen macht, wo schon mit diesen komischen Deals mit dem US-Militär und Zeug.
Das stimmt.
Dass sie einfach, das ist eine andere Firma geworden, als sie mal gewesen sind, wo sie gross geworden sind durch die Indie-Entwickler. Genau. Und ich habe das Gefühl, der Vertrauensbruch, also ich meine, du wärst blöd, wenn nicht würdest, also ich kenne mich natürlich zu wenig aus, wie gut kann ich Unreal Engine oder die Godot ersetzen, aber gehen wir davon aus, sie können das, dann musst du doch wechseln, weil du einfach nicht weisst, irgendwie, was die als nächstes machen. Klar, weisst du vielleicht bei den anderen auch nicht, aber die haben zumindest mehrfach bewiesen, dass kein Verlass auf sie ist.
Voll. Finde es noch lustig, der aktuelle CEO von Unity ist übrigens der John Ricciatello, heisst der, und der hat früher bei EA gearbeitet. Und das Verhalten kommt also nicht von ungefähr von Unity. Und der ist in den letzten Jahren immer wieder negativ aufgefallen, die Developer-Community mit komischen Aussagen und komischen Moves, die Unity gemacht hat. Letztes Jahr hat er zum Beispiel Entwickler, die bei der Entwicklung des Spiels nicht primär an die Monetarisierung denken, also wie sie die Leute möglichst krass ausnehmen können, hat er als «biggest fucking idiots» bezeichnet in einem Q&A. Und so gehst du halt mit der Community nicht um. Und ja, das ist jetzt wirklich noch, das, was sie sich jetzt geleistet haben, ist, glaube ich, wirklich der Tropfen,
das Sargnagel.
Ja, genau, der letzte Sargnagel, ja, wo viele einfach sagen, nein, sorry.
Also das ist noch der Punkt, das stimmt eben, der Sargnagel ist eben nicht, weil ich glaube, die wollen einfach ein anderes Unternehmen werden, das sich einfach an grössere Unternehmen dann richtet und die schlucken einfach die Kosten. Für die ist das einfach, das ist einfach einkalkuliert oder das sind einfach Summen, die man hat und die wollen vermutlich einfach nur noch die bedienen und dann ist es wohl einfach egal, wenn dann die ganzen Indie-Dinge weggehen.
Ja, nein, dann kann nicht das Unity wieder untergehen, nein, das nicht, ja, voll.
Was sie sicher anschießt, ist einfach das schlechte das Image. Oder? Das wollen sie natürlich nicht, dass alle schreiben, hey, Unity ist ein verdammter Shitshow und so. Das möchten sie vermutlich nicht. Aber ich glaube, die Indie-Entwickler, das ist vermutlich einfach egal, wenn die alle gehen.
Ja, ich glaube, so ist es.
Ja, komm. Dann gehen wir doch einfach eins weiter und hoffentlich etwas Positiveres. Und zwar gibt es ein Buffy-Remake, aber es ist nicht das, was man denkt, oder, Florian?
Hey, leider nicht. also Buffy, ich weiß nicht, ob man das noch neu erklären muss. Vielleicht entweder für sehr viel ältere oder jüngere Zuhörerinnen. Ist eine Serie gesehen, Ende 90er, Anfang 2000. Buffy in The Vampire Slayer, auf Deutsch jetzt heisst es im Band der Dämonen. Ist darum gegangen, dass Sarah Michelle Gellar damals in der Rolle von der Buffy Vampir gejagt hat. Sie ist die Auserwählte, die Jägerin. Und ist dann auf Vampirjagd gegangen. Und die Serie hat bis heute, also die hat Kultstatus und hat eine riesige Fangemeinde. Also es gibt unzählige Blogs, es gibt Buffy-Wiki, es gibt tatsächlich auch Podcasts auf Spotify, wo eine ganze Folge sich nur um eine Episode dreht. Und da hat jetzt...
Wie viele von denen hast du abonniert?
Ein paar davon sind eben richtig schlecht, sonst wären es einfach alle. du merkst halt wirklich, es mangelt schon an der Technik und an der Vorbereitung und so. sind wir noch heilig dagegen. die Schauspielerin, die schon mitgemacht hat in der Originalserie als Nebendarstellerin, hat jetzt sich das Herz gefasst und führt dort Regie. Und es kommt aber eben als Hörbuch. Beziehungsweise Hörspiel wird es dann wahrscheinlich eher, also es wird nicht einfach nur vorgelesen mit verschiedenen Stimmen und Effekten und so weiter. Und zwar, ja, man hat das auf verschiedenen Wegen probiert, niemand hat es wirklich finanzieren und das grosse Problem ist, dass vom Originalcast, vom Maincast sind eben vor allem Alison Hannigan, die ist nachher auch bekannt worden von American Pie, das ist Michelle mit der Flöte oder auch Frau Howe mit Jim Arthur, wo sie die Lilly spielt. Sie spielt nicht mit und Sarah Michelle Gellar als absolute Hauptprotagonistin spielt aber auch nicht mit. Und das ist noch so ein bisschen der letzte Sargnagel. Ich habe mir das Bild nochmal gesehen für eine Serie-Remake und jetzt kommt es aber als Hörspiel im Oktober auf Audible Exclusive leider. Hm. Aber sie haben relativ viele Schauspieler können wieder an Bord holen, die halt tendenziell in der Nebenrolle hatten in der Originalserie, aber durchaus wichtige. Also der Anthony Stewart Head, der hat der Giles gespielt, der Wächter von der Buffy. Neuer Main Protagonist ist der James Masters alias Spike, der hat so einen platinblonden Vampir gespielt.
Kann ich noch sagen, der ist mir jetzt noch im Griff gewesen.
Der ist auf jeden Fall noch dabei. Und dann Charisma Carpenter, sie hat so ein bisschen die Schultussi gespielt, Cordelia Chase, was nachher aber auch immer wichtig geworden ist, wo nachher auch zusammen mit dem Angel, mit dem David Borenas nachher die Spin-off-Serie gekriegt hat und so weiter. Und die sind alle wieder dabei und ich bin sehr gespannt darauf, also ich kann mir noch gar nicht vorstellen. Es spielt in einer Realität, wo die Buffy Summers so als Jägerin nicht existiert hat. Es ist der Spike, eben der James Masters, der die Hauptrolle übernimmt, der zwar selber ein Vampir ist, aber eine mit Seele. Ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass der Buffy zuletzt gesehen haben. Spike fängt ja an als Bösewicht und ist dann nachher kriegt dann später seine Seele dann wieder zurück, weil er sie auch will, weil er sich nachher in die Jägerin verliebt. Und ja, der spielt jetzt quasi, ja, der Vampir, der andere Vampir tötet, weil er eigentlich eine Seele hat.
Lustig.
Und es klingt sehr trashy und ich bin gespannt.
Ja gut, aber das war ja die Serie auch schon immer, oder?
Ja, also zumindest die erste Staffel. Ich finde, ich muss dazu sagen, ich bin ein großer Buffy-Nerd und ich habe die Serie auch x-mal durchgesucht und das letzte Mal ist noch gar nicht so lange her, wie man es meinen. Und zuerst ist es halt wirklich so, also wirklich absoluter Teenage-Trash und mit der Zeit wird es ein bisschen düster und gewinnt dann tatsächlich schon noch so ein bisschen an Serienqualität. Natürlich kann man es nicht mit einer HBO-Serie von den letzten 5 Jahren irgendwie vergleichen. Das sind noch andere Zeiten gesehen, aber es ist durchaus, wird dann durchaus sehenswert. Ja.
Ich habe es auch geschaut, aber nie mega aktiv. Also weißt, wirklich mehr so, ich weiß nicht, am Samstag am Mittag rumgelümmelt bist und irgendwie vor der Glotze gehockt bist, dann hast du einfach geschaut, was kommt. Und ich habe es schon okay, aber ich könnte mich auch nichts Konkretes mehr erinnern. Eben einfach, ich kenne die Figuren noch, aber ich glaube, ich habe nie wirklich geschnallt, um was es geht.
ich habe es aber nie geschaut, ich war immer Team Charmed gewesen, habt ihr das kennt?
Ja.
Charmed, zauberhafte
Hexen. Jetzt ist der
Hexen.
Zeitpunkt, wo ich mich ausloggen
muss. Das habe ich aber auch noch weniger geschaut.
Nehmen wir es nicht übel, Domi, aber schon der Vergleich ist einfach, it's a disgrace.
ich habe beides wegen der Hauptdarstellerin geschaut. Man sieht Alyssa Milano natürlich und eben bei der Buffy Sarah Michelle Gellar oder eben Charisma Carpenter.
Sarah Michelle Gellar war schon mein erster Celebrity-Crush gewesen, also wo die Serie auch gegangen ist, bin ich glaube 12 gewesen oder so, 13. Kann man definitiv sagen, klar. Aber das ist, also, will es also nicht auf das reduzieren, das wäre, da würde man Qualität und Unterhaltungswert der Serie komplett verkennen.
ja, ich hätte es Charme noch ein bisschen doof gefunden, aber ich habe beides wirklich nicht.
Ja, also dort hat mich gedacht, so, dass so der Supernatural-Part hat eigentlich immer so, ich hatte es schon auch ab und zu mal geschaut, aber ich finde, dort hat es eine komplette Nebenrolle gespielt. Schlussendlich hat es mich immer gedacht, es geht einfach nur darum, wer gerade mit wem man so etwas am Laufen hat. Aber ich kann mich täuschen, Domi, du kennst
spannend,
du
oder?
Die ist doch immer gefühlt 90% der Zeit einfach im Haus gewesen, oder nicht?
Also ja. Kann ich auch Marienhof schauen, oder?
Ich weiß es nicht. Ich weiß echt, dass eine von den Schwestern ist ausgewechselt worden, weil die Schauspielerin keinen Bock mehr hatte, mitzumachen.
Ja, das ist doch sie gewesen, die schon bei Beverly Hills 1992 und 10 mitgespielt hat.
Ja, okay. Ja, das stimmt. Ja, genau. Weiß welche. Stimmt, das habe ich auch noch manchmal geschaut.
Darty. Ist ja gleich.
Können wir zu dem mal. Vielleicht machen wir mal eine 90er-Serie.
Das ist einfach lustig.
Ja, also das ist auf jeden Fall geplant. Also zum Launch von dem Buffy-Remake, wo ich nicht weiß, ob es dann noch wird. Wahrscheinlich wird es immer noch Buffy heißen, wenn Buffy keine Rolle mehr spielt. Aha, einfach zum Tweet abholen. Aber ich habe schon mehrere Artikel geplant. So back in the day listicle shit. Ich freue mich drauf. Ja.
Gell? Und weil sie doch die meisten bei uns auf Deutsch würden lassen, das weiss man noch gar nicht, gell? Ob es eine deutsche Version gibt.
Nein, das ist bis jetzt noch unklar. Durch das, dass sie es wird halt ein Audible Exclusive, das Budget ist nicht das grösste, darum hat es auch nicht für die Serie gelangt. Und weil sie halt die ganz grossen, also eben halt die beiden wirklich grossen Namen oder bekannten Namen, Alison Hennigan und Sarah Michelle Gellar, nicht an Bord haben werden, sie wahrscheinlich auch kein Weltsbudget haben. Und
deutsche Synchronsprecher, die sind doch nicht so teuer. Die kannst du dich einfach holen. Aber ja.
Sie, also, ja.
Ja, du, wir werden es sehen. Wann kommt das, sag mal?
12. Oktober ist der Launch.
Ja. Also wird der Flo sicher ein Update machen. Ja, und ein grosses Update hat auch Cyberpunk bekommen und darum wechseln wir doch hier in die Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der Spielecke.
Genau, und Domi hat es vor allem gespielt, ich habe es auch ein bisschen gespielt, aber nicht so lange wie du. Und genau, es ist das erste, das grösste und das einzige DLC für Cyberpunk 2077. Und lohnt sich, Domi? Muss man es spielen?
Ja, ich finde es wirklich eine von der besten Erweiterungen, die ich je durfte spielen für ein Spiel. Es ist wirklich sehr, sehr geil und ich habe viel mehr Spass mit dieser Erweiterung gehabt als mit dem Hauptspiel. Ich habe es durchgespielt, habe etwa 20 Stunden gebraucht, hätte es sicher schneller machen können. Die Hauptstory, ich nehme mal an, die kannst du easy in 10 bis 15 Stunden machen. Aber die Nebenmissionen waren auch so spannend, die musste ich noch ein bisschen machen. Genau, und die Erweiterung heisst Phantom Liberty und es ist eine Story-Erweiterung, die rauskommt für Cyberpunk. Und gleichzeitig zu dieser Story-Erweiterung gibt es ja noch das Update 2.0, das rauskommt. Und in diesem Update sind nochmal ganz viele Änderungen drin und das Update gibt es übrigens gratis. Also das kann jeder runterladen.
Ab heute.
21. genau, das ist heute, ja, ja voll. Es gibt es gratis, jeder, der das Spiel hat, kann das runterladen und dort drinnen hat es schon mega viele neue Sachen, unter anderem ein komplett neues Skillsystem, es hat Fahrzeugkämpfe, also du kannst aus dem Fahrzeug neu schießen, so wie in GTA früher. Es gibt ein überarbeitetes Polizeisystem, also es fühlt sich auch ohne die Story-Erweiterung, fühlt sich jetzt wie ein neues Spiel an, Cyberpunk. Und
mega entscheidend, also was ich jetzt da rausgelesen habe, ich habe es auch gespielt, sind die Cyber-Systeme, wo jetzt kannst du dich wirklich so zu dem Cyber-Ninja machen, weißt du, wirklich, die Implantate hat man ja vorher schon gehabt, aber jetzt kannst du, glaube ich, viel mehr reinbauen und es hat auch wie so ein Energiesystem oder dann irgendwie halt in diesen Geschichten, in diesen Cyberpunk-Geschichten aus den Büchern und so, hat es dann meistens auch so pro Contra oder je mehr, dass du dich verbaust irgendwie, desto was kann ich, mehr Ausfälle kannst du haben. In der Netflix-Serie hat man das
ja
gesehen.
Ja, genau. Das ganze Implantatsystem ist überarbeitet worden und bietet dir jetzt viel mehr Möglichkeiten, da crazy zu werden. Also wenn du zu einem Halbroboter werden willst, kannst du das machen. Für mich die grösste Änderung ist aber wirklich das Skillsystem. Ich habe das im Basisspiel, habe ich das verdammt langweilig gefunden. Ich weiß nicht, wie es dir ist gegangen, Phil.
Ich habe es glaube noch gut gefunden. Ich habe auch nicht so recht gewusst, in welche Richtung ich will, weil es so viele Sachen gibt. Aber ich habe es easy gefunden. Also jetzt nicht irgendwie ein ultra geiles, aber ich habe es gut gefunden.
Ja, ich gefunden, die Perks, die du können freischalten im Skilltree, die sind einfach so mega inkrementell gewesen. Also du hast irgendwie 10% mehr Schusskraft bei dieser Waffe oder 15% schnellerer Hack bei diesem Hack. Das war also nicht wirklich spürbar gewesen und ich bin nicht motiviert gewesen, das Zeug freizuschalten. Und jetzt die neuen Fähigkeiten, die es hat, sind einfach verdammt geil, alle. Und ich habe beim Durchscrollen gedacht, das wollte ich haben, das wollte ich haben, das wollte ich haben. Drei Beispiele, wo wir mega sind geblieben, wo ich das erste Mal durchgescrollt habe, die neuen Skilltrees. Du hast zum Beispiel eine Fähigkeit, wo die Gegner einfach so wie der Hulk durch die Gegend schmeissen kann als Finisher. Und das sieht lustig aus. Oder beim Autofahren kannst du Zeit verlangsamen. Oder du kannst mit einem Schwert Schüsse von den Gegnern abwehren. Und das sind halt wirklich auch substanzielle Sachen, die du kannst freischalten kannst im Vergleich zu früher. Was hat einfach ein bisschen besser beschworen. Und hier ein bisschen besser beschworen, hier ein bisschen schneller beschworen. Und darum hatte ich sehr, sehr viel Spass, mir da ein neues Bild auszusuchen, sozusagen. Und es ist ja so, wenn du das Spiel anfährst oder wenn du Update 2.0 installierst, tut es dir all die Fähigkeiten, die du früher gespielt hast, tut es dir wie zurücksetzen, weil sie halt jetzt komplett neu sind in diesem neuen System. Das heisst, du musst von Anfang an jetzt nochmal wie neu entscheiden, was für einen Charakter ich eigentlich haben. Das habe ich recht stressig gefunden. Ich war komplett überfordert am Anfang.
Du hast deine bestehenden genug,
oder? Ja, genau.
Oh.
Was hast du gesagt? Du kannst aber schon mitnehmen.
Ja, genau. Du kannst die bestehenden Charakter nehmen oder du kannst einen neuen anfangen. Viel, du hast einen neuen angefangen, oder?
Und dann, ja, genau. Weil ich habe jemanden gehabt, den ich fertig gespielt habe. Dann habe ich aber keine Lust gehabt, zum nochmal machen. Und dann habe ich noch einen gehabt, der Level 10 ist, der dann zu wenig gewesen wäre.
Genau. Und wenn du neu anfängst, dann bist du auf Level 20. Mein Charakter war jetzt auf Level 30. Aber in beiden Fällen hast du halt mega viele Skillpunkte, die du auf einmal ausgeben kannst. Und das habe ich recht krass gefunden, weil sonst in so RPGs, das ist halt einfach langsam Zeug freischalten und entwickelst dich mit der Zeit und merkst so, was dir passt und was nicht. Und jetzt ist es so, BÄM! Du all deine Skillpoints auf einmal ausgeben. Und ich war am Anfang paralysiert und nicht gewusst, was ich machen soll. Ich habe mich schlussendlich für so einen Netrunner-Build entschieden. Also einen, der die ganze Zeit am Umhacken ist, weil dort jetzt uhren geile Sachen drin. Ja. Neu kann ich zum Beispiel bis zu 4 Hacks auf einen Gegner schicken. Ohne Cooldown. Das heisst, ich tue die Leute zum Beispiel zuerst so verkrüppeln, dass sie nicht weiterlaufen können. Dann lade ich ein Virus auf, das andere Leute beeinträchtigen in ihrem Umfeld. Und zum Schluss tue ich ihnen noch Schaden hinzufügen mit Verbrennungen oder Granaten explodieren. Und es ist einfach so, du kannst ein komplettes Chaos anrichten innerhalb von wenigen Sekunden mit diesen Hacks.
Und du kannst sie auch machen, dass sie sich, glaube ich, infizieren. Das hast du, glaube ich, im Originalspiel auch schon können.
Ja, genau. Das ist
so krass, ey.
Und hier eine neue Fähigkeit, die ich gefunden habe in diesem Netrunner-Bild, ist, dass wenn ich keine RAM-Punkte mehr habe, weil die Hacks kosten ja RAM-Punkte, kann ich stattdessen meine Lebenspunkte einsetzen. Ich kann nämlich in so einen Overclock-Modus gehen und dann tut sie meine Lebenspunkte einsetzen. Und das ist halt auch geil, oder? Du hast keine RAM-Punkte mehr, scheißegal. Ich setze meine Lebenspunkte ein, bis ich irgendwie nur noch 10 habe und töte alle, die ich vor mir sehe, mit Hacks, ohne dass ich einmal auf sie geschossen hätte. Und das ist schon lustig.
Das ist ja wirklich krass. Das sagen sie zu Recht, dass das Update, sie sagen, da kannst du das Game nochmal durchspielen. Ja. Und ich habe wirklich auch Bock dazu. Weil, ja, irgendwie, weißt du, es macht alles neu und vor allem auch grafisch. Zu dem können wir vielleicht nachher noch etwas sagen. Aber es ist wieder mal wie so oft leider, wenn du das anschaust, findest du so, ja, so hätte es halt müssen rauskommen.
Ja, genau, absolut. Ja, ich glaube, das ist so die Vision, die sie eigentlich ursprünglich hatte, mit dem Schwitz, wie das Spiel, das wir gesehen haben, was vorgestellt ist worden. Genau. Das habe ich schon das Gefühl. Genau. Und eben der Netrunner-Build, den ich hatte, das ist halt einfach nur einer von x Builds, die du ausprobieren kannst mit diesen neuen Perks. Also es gibt eigentlich hohe Replay-Value. Du könntest das Game 10 Mal durchspielen und hättest 10 Mal komplett andere Spielerfahrung. Und das ist echt
es geil. Gibt es die Relikt, wo ich weiß gar noch nicht genau, was sie sind, aber es ist nochmal wie ein Skilltree und dort habe ich jetzt das Ding gewählt mit, man kann ja so die Blades in der Hand haben, die Mantis-Blades, weiß nicht, wie es heisst. Und der erste ist wirklich gerade, dass du kannst, wenn du lang drauf drückst und jumpst, mega weit zum Gegner hin und kannst dich nachher rumschnetzeln. Ja. Das finde ich immer lustig. Wenn die Leute irgendwo weit oben sind und dann gumpst du einfach gerade mal auf und pow, 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 pow.
Voll. Ich glaube, das würde ich als nächstes ausprobieren. Irgend so ein mega schnelles Bild, wo die Leute einfach mit diesen Blades geht, zerschnetzeln. Oder irgend so ein Hulk-Bild, wo einfach unzerstörbar ist und die Leute dagegen schießt. Das wäre geil. Das wäre ja lustig.
Aber die Waffen sind eben zu geil, finde ich amigs.
Das stimmt, die Waffen sind schon recht geil, ja. Um sie nicht benutzen, ja.
Ich mache so ein Tech-Bild, wo dann gleich die Smart-Waffen nimmst. Die Smart-Waffen sind so Sätze, wo du zum Teil einfach irgendwo hinschiessen und Kugeln fliegen das Ziel. Du kannst glaube machen, dass du sogar durch die Wand kannst schiessen, also durch die Wand siehst und kannst schiessen. Okay. Und so kann man natürlich schon noch geile Sachen machen. Und vielleicht probiere ich das mal.
Also es hat wirklich mega viel Platz zum Experimentieren und es macht extrem Spass. Neben dem Skillsystem jetzt noch andere Neuerung, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, das Polizeisystem fühlt sich komplett anders an. Die Polizei früher war sehr, sehr dumm. Die hat einfach nur stumpfsinnig verfolgt und ist tatsächlich ein paar Mal einfach auch hinter mir gespawnt. Einfach aus dem Nichts sind sie plötzlich da gewesen. Es ist niemand da, plötzlich sind irgendwie 10 Polizisten hinter mir. Das ist alles neu, das fühlt sich alles viel natürlicher an. Und es gibt noch so kleine Neuerungen, die einen grossen Einfluss haben auf den Spielfluss. Zum Beispiel das Sprinten verbraucht keine Stamina-Punkte mehr. Also du kannst einfach sprinten, wie lange du willst.
Geil.
Das Einzige, was Stamina verbraucht, ist Schießen und Ausweichen. Und ich finde, das macht so einen riesen Unterschied.
Schiessen braucht Stamina?
Ja. Und je grösser die Waffen sind, desto mehr Stamina verbraucht es.
Ja. Das habe ich gar nicht geschnallt.
Oder Medizin ist kein konsumierbares Item mehr. Früher konnte man einfach irgendwie 100 Medpacks horten und dann konnte man in irgendeinen riesen Kampf gehen und die ganze Zeit die Medpacks konsumieren und bist durch einen Kampf gekommen, das kannst du jetzt
nicht machen. Bin ich von nicht? Bist du sicher?
Ja.
Weil bei den Granaten, die ist früher schon, hast einfach ein Element ausgewählt und das hat einen Cooldown gehabt. Hast du das so gesehen?
Ja, das habe ich immer gemacht früher. Ja. Jetzt kann ich es nicht machen. Jetzt muss ich viel strategischer reingehen. Vor allem, wenn ich den Overclock-Modus brauche, weil ich meine Lebenspunkte brauche, muss ich wirklich überlegen, brauche ich den jetzt? Geil. Weil ich kann nicht einfach unendlich Lebenspunkte zurückbekommen mit diesen Madpacks, sondern die müssen sich langsam aufladen wieder. Das macht ja, das ist einfach cool.
Ich will gamen, mach schneller.
Genau, zur Geschichte noch schnell, wo sich das Ganze abspielt. Es hat einen neuen Stadtteil in Night City. Dogtown heisst der. Er ist erstaunlich klein, habe ich gefunden. Was ist dein Eindruck?
Ich habe zuerst auch gemeint, das ist der grössere Teil. Also ich habe gesehen, Pacifica ist nebendran. Ja. Ich habe gemeint, es gehört auch dazu. Und der ganze untere Teil ist ja nur auf der Karte sichtbar, ich kann es gar nicht hin.
Genau.
Darum, nein, ist ja wirklich gar nicht so gross eigentlich.
Ja, also erstaunlich klein gefunden, aber gar nicht so schlecht, weil ich finde, der Dogtown-Bereich, wo sich jetzt der Grossteil von Geschichte und von den Missionen auch abspielt, ist eben mega dicht bepackt mit Missionen und spannenden Locations und Leuten. Und es ist einfach wirklich, überall, wo du her schaust, ist einfach irgendetwas, das dich visuell umholt. Also, du merkst wirklich, das ist einfach, der kleine Stadtteil ist einfach so designt worden, dass du immer stimuliert wirst mit irgendetwas. Und es macht einfach Spass, dort durchzufahren und die Missionen dort drin zu beschreiten. Und ich finde es viel geiler als das grosse Night City, wo halt teilweise zwischen den spannenden Sachen auch viel nicht so spannende Sachen drin sind. Und ich finde, du kommst viel schneller zur Action. Oder? Es passiert echt die ganze Zeit etwas, auch wenn du von Mission zu Mission gehst. Es geht so schnell voran, es ist so ein höchstes Spieltempo. Und sehr, sehr geiler neuer Stadtteil.
Vor allem krass, ich bin auch ein bisschen nachher im anderen Gebiet noch unterwegs gewesen. Cyberpunk, also Night City heisst da echt der Ort, ist auch sonst nicht mega flach eigentlich. Ja. Geht echt drauf und drauf. Aber im Dogtown, das ist dort, das wirkt am lebendigsten und schon am geilsten, weil es viel, viel mehr ist halt einfach, eben, da geht ein Strass drauf, dann gehen irgendwelche Verandas, also Verandas, nein, kannst du nicht sagen, aber so ganze Plattformen drauf und es ist viel vertikaler und wirkt durch das irgendwie viel echter, oder? Nicht so, einfach eine Strasse, geradeaus, flach und vielleicht kannst du einfach nur eine Unterführung
durch. Genau, echter, das ist ein guter Punkt. Das fühlt sich wirklich, das fühlt sich wie ein Ort an, wo du drin bist, wirklich, ja.
Super geil. Es fühlt sich an wie Escape from LA und das hängt ja mit der Story zusammen, oder?
Ja. Und die Story ist so ein mega Spionage-Thriller. Du wirst damit beauftragt, die Präsidentin von der New United States of America zu retten und wirst dann in so eine mega Spionage-Geschichte reinverwoben. Und der Hauptrolle ist der Idris Elba, der einen Ex-Agent spielt. Und ich finde, der macht seine Sache verdammt gut.
Ja.
Wirklich! So gut. Es ist eine von den besten schauspielerischen Leistungen, die ich in einem Spiel je gesehen habe. Es ist so gut. Ich liebe den Typ. Und finde, sein Charaktermodell ist so gut umgesetzt. Und mit den kleinen Mimiken, vor allem wenn ich jetzt von Starfield komme, oder? Und jetzt die Gesichtsanimation beim Idris Elba gesehen. Es ist so gut gemacht. Allgemein.
Hey, ich muss so sagen, die Gesichtsanimation, ich habe gemerkt, sie sind eigentlich gar nicht so krass detailliert. Also, sie können sich gar nicht so extrem bewegen.
Ja.
Aber es ist einfach irgendwie. Die kleinen entscheidenden Sachen irgendwie geben einfach mehr Ausdruck. Ja. Weißt du, sie können auch nicht irgendwie 20 verschiedene Gesichtsausdrücke irgendwie produzieren. Aber ich finde auch, ich bin einfach voll drin. Ich habe wirklich nachher gemerkt, hey, ich habe noch gar nie einen Dialog geskippt. Ja. Das ist so untypisch für mich. Und das ist wirklich, mich hat es voll hingezogen.
Ich finde auch bei Idris Elba und bei den anderen HauptdarstellerInnen haben sie es auch noch mal ein bisschen detaillierter gemacht, als es bei ein paar Nebencharakteren, die du kennenlernst. Aber das ist ja voll okay, finde ich. Genau, und eben grafisch allgemein mega krass. Ich habe es auf der PS5 getestet und war schon dort beeindruckt gewesen. Viel hast du es auf dem PC getestet. Und das hat natürlich mit Path Tracing und DLSS 3.5 und weiss nicht was, spielt es nochmal in einer ganz anderen Liga, oder visuell?
Hey, bin irgendeiner Story dran, um so eine Entwicklung von Grafik und so. Und dann hätte ich Cyberpunk als Beispiel genommen. Und ich habe eben auch schon gestaunt, eigentlich ab dem letzten, wo es das Path Tracing, das ist so eine Beleuchtungstechnik, ich bin jetzt auch kein Experte, aber das hat einfach wirklich schon das komplette Main Game, die komplette Beleuchtung verändert. Mhm. Einfach mit so einem Update. Und zwar, dass einfach die Lichter sind viel realistischer. Also vor allem, wenn du in Innenräumen bist, draußen die Sonne scheint, dann ist das viel dunkler. Hey, und das eben im Dogtown, du merkst, die kommt ihr ganzes, was sie gelernt haben von Beleuchtungen. Weißt, es hat immer überall so leuchtende Transparenz oder irgendwo, weißt, wo ganz viele so Werbungen dran sind und so. Hey, das sieht so scheiß geil aus. ich erhole mich da fast nicht von dem Game. Es ist einfach, jede Szene, und das macht halt, es ist halt nicht, klar, mich holst du grafisch eh immer am besten ab, aber es trägt so viel zur Stimmung bei, wenn die in so einem düsteren Apartment sind. Mhm. Und er schaut aus dem Fenster raus und es scheint ihm einfach so leicht irgendwie ein Zeug ins Gesicht. Und es ist halt nicht, wenn man, sonst faked man das halt einfach irgendwie, oder? Und das macht es halt anders, oder? Oder du gehst irgendwelche Gassen da ab und so. Und eben, es sieht umwerfend aus, finde ich. Es ist so krass.
Ja.
Aber taugt die Storyline auch etwas in dem Fall?
Also, ich bin noch nicht so weit. Ich bin noch nicht so weit in der Story.
Ich finde es super. Das Einzige, was ich auch im Artikel vermerkt es hat ein bisschen eine holprige Landung, finde ich. Finde die letzte Mission, die du machen musst, ist Katastrophe, wirklich. Ich will nicht sagen, was es ist, aber es nimmt alles, was an diesem Spielprinzip spannend ist und cool ist, am Update 2.0 und Phantom Liberty und schmeißt einfach in die Tonne und zwingt dich, etwas zu machen, was einfach nicht lustig ist und so Trial and Error-mässig und es geht da hure lang und ich habe wirklich keinen Bock mehr gehabt nach der letzten Mission. So der faden Nachgeschmack. Und auch der Epilog habe ich ein bisschen in die Länge gezogen gefunden. Also das Spiel fängt mega fulminant an. Es passiert sehr viel in kurzer Zeit und es endet aber nicht mit einem Knall, sondern brennt okay. so langsam aus.
Aber du, es hat dich mehr das Spielerische gestört als die Story?
Das Spielerische vor allem, ja. Und dann ja. die Story, oder nach der Mission gibt es dann noch wie einen Epilog, wo wie ja. alles zusammengeführt wird, deine Entscheidungen, oder wo du getroffen hast, mit diesen Konsequenzen konfrontiert mhm. wirst. Und das habe ich auch gefunden, hat mich ein bisschen irgendwie besser können zusammenfassen können. Es ist mir zu lang gegangen und ich habe nicht gewusst, auf was es herläuft. Und ich habe das Gefühl gehabt, dreimal das Gefühl gehabt, okay, jetzt ist es fertig. Jetzt haben sie nichts mehr zu sagen. Und dann kommt mal etwas und kommt mal etwas.
Weil es ist ja, das Game ist ja so, es knüpft ja am Hauptspiel ja. an, und zwar eigentlich dort vor der letzten Mission, wo in der, wie heisst das, nicht der Nakatomi Tower.
Ich vergesse es auch immer, wie die Namen heißen.
Einfach, wie die letzte Mission eigentlich anfängt, wo dann du mit dem Keanu Reeves, der Chip, den du hast, in der Birne ist, dann das kannst du halt genau, irgendwie lösen.
Du kannst schon früher anfangen, du musst die Mission Transmission gespielt haben. Das ist die Mission, die du bei den Voodoo Boys machst, wo du das erste Mal in dem, jetzt vergesse ich auch wieder, wie das heisst, in dem Cyberspace bist, in der Nähe von Blackwall da, von dieser ominösen Blackwall. Genau. Die musst du erlebt haben und dann kannst du in der Erweiterung springen.
Okay. Aber es tut dann eigentlich, Phantom Liberty übernimmt dann, ist ein neues Ende, oder?
Genau, du hast eigentlich wie zwei Optionen. Du kannst eigentlich sagen, hey, ich will die ursprüngliche letzte Mission machen, zum Ende kommen, oder ich kann Phantom Liberty durchspielen und bekomme ein neues Ende oder mehrere neue Enden, die möglich sind. Also es ersetzt sozusagen das Ende aus dem Hauptspiel, wenn du das willst. Du kannst auch sagen, nein, das gefällt mir nicht.
Würdest du aber nicht empfehlen?
Nein, also eben, inhaltlich bin ich ja zufrieden gewesen, was passiert ist. Meine Entscheidungen haben Einfluss gehabt auf das Ende und so. Bin ich nicht zufrieden gewesen, wie es präsentiert ist worden. Der Knall am Schluss hat mir gefällt. Oder es hat nicht gepasst zum mega hohen Spiel und dem Zähltempo, das vorher war. So.
Und das ist beim Original-Game anders gewesen? Also jetzt, ich gehe es aus, weißt
du. Du hast nie gespielt?
Nein.
Nein. Ich habe den Schluss dort im Fall jetzt nicht, soll man sagen, ich weiß gar nicht, wo der Schluss anfängt. Das war relativ vieles am Schluss.
Aber geil, es war relativ viel, was dann noch passiert ist.
Ja, aber dort hat es natürlich, das habe ich gelesen, einfach, das tut natürlich gewisse Entscheidungen aus dem Main-Game für dich machen, wenn du direkt einsteigst mit dem Phantom Liberty. Oder? Ja. Das muss es ja logisch, machen. Ja. Oder? Du kannst ja Bekanntschaften, die du machst und die Leute, die sterben, das tut es dann halt wählen. Ich bin noch gar nicht, das ist so, ich habe das jetzt noch nicht Berührungspunkt mit dem gehabt, aber das ist offenbar so. Und darum, ich bin echt schon noch gespannt. Ich bin, glaube ich, mit dem Ende noch zufrieden gewesen, eigentlich, weil ich habe gefunden, dort hat es schon noch irgendwie so voll verschiedene Sachen gegeben, wo sich genug unterschieden hat. Und
ich finde es auch nicht das schlechte Ende hier. Es ist auf so einem höheren Niveau gewesen, die ganze Hauptstory durch, und er ist halt einfach ein bisschen ruhiger und unspektakulärer geworden. Genau. Ja. Aber ja, alles in allem kann ich absolut empfehlen, wenn man mal wieder in die Cyberpunk-Welt zurück will, oder wenn man noch nie dort ist, ist es so ein super Einstiegspunkt, finde ich, um so eine kleine abgeschlossene Geschichte erleben. Und vielleicht, ich glaube, am coolsten ist es tatsächlich, wenn man Cyberpunk neu anfängt und mit einem neuen Bild anfängt und sich das langsam aufbaut und nachher in die Erweiterung kommt, was ihr Storyline vor Main Quest wie Sinn macht. Ich glaube, das wäre so die natürlichste Erfahrung, die man kann machen kann. Aber man kann auch einfach so reinspringen und ich finde, es ist wirklich CD Projekt Red in höchster Form. Und Cyberpunk hat mir, glaube ich, wirklich noch nie so viel Spass gemacht wie mit dieser Erweiterung.
Aber ich bin noch gespannt. Ich würde eigentlich gerne das Main Game noch weiterspielen, aber das ist dann so, da muss ich wirklich, glaube ich, einfach wieder sozusagen mein alter Level 10 Figur weiterspielen, weil ich glaube, es macht dann nicht Sinn, da am Ende von dem, weil mega viele Main-Sachen sind ja dann weg.
Ja, voll, genau. Ja.
Ja. Ja. Ja, also das ist Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, kommt offiziell nächste Woche am
26. Für PS5, Xbox Series X und S und PC, alte Konsolen werden nicht mehr bedient mit dem Update. Genau. Verstehe ich absolut, wenn man sich Dogtown anschaut. PS4 wäre explodiert.
die wäre gestorben, die hätte nur noch gewinselt. Ich habe auch noch eins und dort geht es eigentlich auch vor allem um die Story, so wie ich es einmal gespielt habe, obwohl das vielleicht untypisch ist, aber ich habe Mortal Kombat 1, also nicht das 1 vom 1993, sondern das neue Eis habe ich gespielt. Und vielleicht gerade mal am Anfang, Mortal Kombat, ist euch sicher auch Begriff respektive gespielt oder so.
Yes.
Was ist das letzte, was wir gespielt haben?
Das 10 tatsächlich.
Ah, oh, okay.
Hey, ich weiß nicht einmal, irgendeins, wo mal ein Game Pass drin war. Aber ich könnte nicht sagen, welches es war.
Sie haben mit dem Flo, mit dem 9, gell, ist der Reboot gekommen, wo sie plötzlich eine hure krasse Story gebracht haben. Das war das 9 gewesen.
Ja, ja, genau. Das ist das PS4 noch gesehen?
Sagen,
ja. Ja, ich glaube, ja, ja. Genau, das habe ich gar nicht mehr so präsent gehabt, weil ich das nämlich früher auf «Schieß mich tot», «Mega Drive» und «Super Nintendo» oder so gezockt. Mhm. Und dort ist es in meiner Erinnerung eigentlich nur so das klassische rundenbasierte Beat'em-up gesehen. Und dass es da so eine Story gibt, ja.
Ich habe eben auch, ich bin früher ein grosser Fan gewesen und habe die gespielt bis zum, sicher bis Mitte 3 und dann die anderen vielleicht mal irgendwo wieder, oder? Und dann aber habe ich es nur noch so von der Seite nach verfolgt und ich bin dann wirklich auch beim 9, wo es wirklich heisst, jetzt hat es eine Story, bin ich dort reingekommen und habe das wegen der Story gespielt. Und im Fall das 10 auch und jetzt das 1 im Fall auch. Also ich habe wirklich, ich bin absolut die Pfeife in diesen Games. Ich checke jetzt noch nicht, zum Beispiel, was die 3 Balken, die sich füllen unter links, was die bedeuten, weiss ich nicht. ich habe kaum einen Trick, ich spiele es nur für die Story und ich finde es ist super geil.
Ich finde es immer noch komisch, wenn jemand sagt, wenn spielt Mortal Kombat wegen der Story, es klingt so wie jemand sagt, ich lese den Playboy wegen den Artikeln, die drinstehen. Es sind nur die Artikel, die mich interessieren, ich schwöre.
Hey, es ist einfach, die Story ist ja genau in Mortal Kombat 1, dass da der Liu Kang nach dem letzten ist er der Time Master gewesen, oder ist er dann echt jetzt? So genau komme ich auch nicht raus. Er hat jedenfalls wie das ganze, oder ist er denn jetzt? Er hat einfach das ganze Universum wie neu gestartet, damit eben halt so die Bösen, der Shang Tsung und all die nicht böse werden, hat er wie so harmlose irgendwelche Tränkverkäufer hat er rausgemacht. Damit es aber nicht immer zu einem Krieg führt. Weil in diesen Universen ist es immer so, dass das Earth Realm, da ist die Erde drin ist, und das Nether Realm, das ist die Hölle, aber meistens mit Outworld. Also meistens Earth Realm kämpft mit Outworld. Dort findet das Mortal Kombat, das Turnier statt, damit man den Kampf so austreibt. Aber natürlich gibt es immer Intrigen und alle kämpfen. Und da ist es genau das Gleiche. Plötzlich stellt er dann fest, dass dann, das Turnier findet auch wieder statt. Aber natürlich gibt es Intrigen und trotzdem kommt da der Shang Tsung, wird durch irgendjemanden manipuliert, dass er eben doch wieder auf seinen Weg kommt vom mächtigen Zauberer. Hey, und eben die Story ist so völlig ein B-Movie-Trash, oder? Das ist, da musst du nicht viel erwarten. Aber es ist einfach, die Figuren sind so geil. Also weißt, es ist gut erzählt und die Figuren sind witzig. Weißt, allen voran der Johnny Cash, der halt eben so der typische Hollywood abgehalfterte Star spielt. Was habe ich gesagt? Johnny Cash, das ist tatsächlich. Wäre auch geil. Wäre auch geil, der Johnny Cash mal drin vorkommt. Der Johnny Cage, genau. Und super Gesichtsanimationen auch. Also, wirklich, sie können ihre Figuren, ihre Charakter bringen es mega gut rüber.
Außer auf der Switch-Version.
Ja. die müsst ihr euch mal anschauen. Oder eben nicht.
Es ist unklärlich, wieso das Spiel auf der Switch rauskommt. Und es sieht extrem lustig aus. Ja, du mal googeln. Auf Twitter findet man sehr, sehr viele lustige Beispiele.
Aber es ist wirklich geil gemacht, du musst dir das immer vorstellen, es kommt eigentlich immer so, es kommen immer Zwischensequenzen, relativ lange, und dann, keine Ahnung, der Johnny Cage ist eben zuhause, nach einem Arbeitstag, und dann kommt irgendwie der mit dem Schwert, der Takeshi, wenn ich will sagen, ich weiss nicht, wie die heißen. Kommt und will einfach das Schwert und so, und immer, alle Diskussionen enden immer mit dem Kampf, oder? So tut man Argumente lösen. Und weißt du, immer natürlich ein One-Liner, nachdem du gewonnen hast. Das ist einfach grossartig.
Hey, das muss.
Das ist absolut wichtig. Und du kannst keine Fatalities machen, leider am Schluss. Das ist jetzt schade. Nach einem Kampf. Alle anderen Sachen gibt es eigentlich. Aber es ist einfach. Du kannst die Figuren, die sind einfach für so ein Game. Kommen einfach glaubhaft über, oder? Sie spielen ihre kleine Rolle, die sie haben. Sex der Raiden, weißt du, wo irgendwie sie sind so Farmer irgendwie und erwachsen dann die Rolle von dem Supercharakter rein. Mhm. Oder halt die, wo sie in der Outworld, die Kitana, das sind die Prinzessinnen, wo von der Sindel, die ist Königin. Und all die sind einfach genug gut ausformuliert. Die Bösen sind genug böser, dass man sie hasst. Einer will die Fresse hauen. Der Sub-Zero ist wieder irgendwie im Konflikt mit dem Scorpion, weil sie sind von dem gleichen Clan, aber der Scorpion, der lässt sich da von der Macht verführen. Und es ist einfach so, mehr brauchst du doch gar nicht. Es ist gut erzählt, geile Sequenzen und eben zwischendurch kannst du wieder prügeln. Und ich check nichts in diesen Kämpfen. Ich schaue vielleicht die paar Sachen an. Weißt du, ja, links, rechts kannst du einen Trick machen. Und sonst zwischendurch ein Button mashen und auf den mittleren Schwierigkeitsgrad schaffe ich es fast immer im ersten Versuch. Kommst flott vorwärts. Ich bin noch nicht ganz fertig. Ich bin im dritten Akt von 4 und das ist aber auch nicht, ich glaube, in 5 Stunden wärst du durch. Aber einfach, es motiviert da mega. Ich denke immer so, ich könnte gleich aufhören. Und dann so, nein, warum denn jetzt?
Nice.
Den Kampf mache ich noch kurz.
Mal, ja, und dann mal schauen, wie es weitergeht. Wenn es dich hookt, dann ist das Ziel erreicht, oder?
Hey, nein, das ist, weißt du, ich liebe es, weißt du, sie kämpfen ja und die Röntgenangriffe, ja. Das ist ja ultrablutig. Die sind gleich drin, oder? Und du hast ja, ich kann euch gar nicht so viel sagen zum Kampf zu der Tiefe und so, aber du hast ja so die Cameos, du hast meistens wie einen zweiten Kollegen dabei, den kannst du mit der einen Taste kannst du den rufen und dann mit einem Move machen noch zusätzlich, also auch verschiedene. Und also genau, durch das gibt es einfach zusätzliche Kombos. Und dann machen es dort, wenn du ganz wenig Leben noch hast, dann kannst du mit, zwei Tasten drücken, ich glaube, die hinteren zwei im Controller, dann macht er so einen super Move. Das ist echt noch so gut, wenn du gerade unten bei der Energie bist. Du kannst ihn einfach nur einmal machen, glaube ich, pro Kampf. Und weißt du, dort brichst du immer alle Sachen, haust du einen Speer ins Gesicht rein und dann ist der Kampf vorbei. Und dann kommen so, weil man sich dann ja dann ausgesprochen hat, oder? Und dann kommen immer so geile Sprüche wie so «I'm glad I didn't cause you permanent injuries». Das ist so geil. Oder irgendwie irgendwo kommt da dann der eine, die beschwört irgendwelche Untoten und dann hat es einen riesigen Wirbel und dann der Johnny Cage, er so «It's a Soul-Nado!» Das ist einfach alles, das ist so dumm. Wirklich, ich liebe es. Es ist auch so eine gute Unterhaltung und ich habe aber auch gehört, es hat sonst, glaube ich, extrem viel Inhalt. Die einen haben aber auch schon kritisiert, das wollte ich noch nachschauen, dass du die Kämpfe kannst aber auch, glaube einfach frei kaufen. Weißt du, du hast natürlich nicht alle.
Aha, ja.
Ach,
dann ist es nur teuer. Aber so in der Vergangenheit hat man alles frei spielen können. Aber es war zum Teil ein Grind gewesen. Und möglicherweise ist das jetzt wieder so.
Aber es ist nicht das erste Mortal Kombat-Spiel, wo bewusst grindy war, zum Zeug freispielen. Und
das hey, aber ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ich komme jetzt natürlich, du kommst jetzt da immer so kosmetische Sachen über für deine Kämpfer, ja. Oder so. Und dann hat es wie noch so ein Boardgame, so ein Brettspiel-Teil, wo mit Seasons ist und so. Und dann hast du natürlich die normalen Turniere und den Online-Teil. Also am Umfang kann man vermutlich nicht motzen, aber ja, ich weiss, ich kann dir wirklich leider nichts sagen über das ganze Bezahlmodell. Ich spiele es wirklich nur wegen der Story. Das ist grossartig.
Das ist ein Statement.
Also gut, komm, dann sind wir hier am Ende von unserem Podcast und ich würde sagen, danke Tommy und Flo fürs Mitmachen. Ich danke euch allen fürs Zuhören und wir hören uns in einer Woche wieder. Tschüss miteinander.
Tschüss zusammen.
Ciao, ciao.